Ich bin Philipp Böckmann aus dem Radio Kiepenkarl-Team und hier ist Radio Kiepenkarl Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster. Hallo.
Hallo, Herr Böckmann.
Herr Schubert, wir kommen jetzt zur Bestandsaufnahme. Es hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen einiges getan, auch mit den Umfragewerten. Die CDU war mit Armin Laschet oben auf. Mittlerweile führt SPD-Mann Olaf Scholz. Annalena Baerbock, ja, war auch mal angesagter, als sie jetzt in Umfragen ist. Herr Schubert, woran machen Sie das fest, dass bei Armin Laschet die Werte in den vergangenen Wochen so runtergegangen sind, die Umfragewerte und damit auch die Umfragewerte von CDU, CSU, von der Union?
Naja, zunächst hat sich Frau Baerbock vorgemacht, wie man sozusagen mit ein paar vergleichsweise geringfügigen Schnitzern, die dann in der Summe zählen, von einer relativ hohen Position runterstürzt sozusagen auf Normalmaß. Und ähnlich ist das bei Armin Laschet gelaufen. Er hat die CDU-Stimmen sozusagen für gegeben gehalten. Er hat gedacht, man könnte mit einem vergleichsweise passiven Wahlkampf durchaus so ein bisschen im Windschatten der dann ehemaligen Kanzlerin praktisch gewinnen. Und da hat er sich schwer getäuscht. Das Besondere bei ihm oder in seinem Wahlkampf ist ja auch, dass es ihm von Anfang an schwer gefallen ist, die Partei hinter sich zu bekommen. Und jetzt unmittelbar im Wahlkampf steht er fast allein da. Das ist natürlich eine ganz, ganz große Belastung, wenn die Wahlkämpfer vor Ort und die Vermittler in den Bundesländern beispielsweise der eigenen Partei nicht tatkräftig mitmachen, sich hinter ihn stellen und sagen, das ist unser Kandidat. Ja, das ist der nächste Bundeskanzler. Sondern wenn er sozusagen allein gelassen versucht, diesen Wahlkampf zu machen.
Jetzt hat Armin Laschet reagiert. Er hat ein 100-Tage-Programm auf die Beine gestellt. Ich gebe ihm mal die Stichworte. Klimaneutrales Industrieland, soziale Energiewende als Motor für Klimaschutz, Entlastung der gesellschaftlichen Mitte, Familie und Bildung, Stärkung der wirtschaftlichen Mitte, Mittelstand, Sicherheit innen und außen und Köpfe sollen diese Schwerpunkte präsentieren, also ein Team. Aber ich frage Sie, Herr Schubert, kommt das jetzt nicht ein bisschen spät?
Na ja, sicher. Warum hat er das nicht vor einem guten Monat gemacht oder vielleicht sogar vor 2 Monaten? Dann wäre man als Team in den Wahlkampf gegangen und man hätte den Schein gewissermaßen, den gloriosen Schein des Kandidaten sozusagen natürlich noch vergrößern können. So steht er eben jetzt alleine da und dann wird jeder sehen, naja, weil es nicht so gut klappt, holt er jetzt zusätzliche Leute rein. Da wird aus etwas, was eine Stärke gewesen wäre, nicht, als Team aufzutreten, wird auf einmal als Schwächezeichen gesehen, ja, er schafft's nicht alleine, jetzt muss er Leute holen.
Und ja, getrieben von Markus Söder, von der CSU, von der eigenen Partei, die alle sagen, so geht's nicht weiter.
Wollte ich gerade sagen, und das Ganze nicht aus freien Stücken sozusagen, aus dem politischen Wahlkampfkalkül heraus, sondern weil er eben von anderen dazu genötigt wird förmlich, jetzt eben nicht mehr so eine One-Man-Show zu machen, die ja sowieso nicht klappt.
Und die One-Man-Show hat ja auch nicht funktioniert. Stichwort Hochwasser.
Naja, das ist natürlich wirklich ein ganz, ganz großer Fehler, den er da begangen hat. In so einer ernsten Situation, da hinten irgendwelche Witze zu reißen oder sowas, das geht überhaupt nicht.
Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier da gesprochen hat in der Region, war er im Hintergrund und hat dann Faxen
also
gemacht.
So viel Medienprofi muss man doch sein, dass da, wo die Kamera hinzeigt, dass man sich da anders verhält, auch selbst wenn es ein zum Lachen ist oder wie auch immer. Also das ist praktisch, das ist das ganz kleine Einmaleins von Politikern und Wahlkämpfern. Was ich schwieriger finde, ist eigentlich auch, was Sie gerade gesagt haben. Jetzt nach dieser ganzen langen Zeit, nachdem der ganze Karren sozusagen ziemlich tief im Morast hängt, kommt auf einmal ein 100-Tage-Plan. Aber auch dieser 100-Tage-Plan sind Allgemeinplätze, Klimawandel. Ja klar, aber das ist eine Aufgabe sozusagen für die nächsten 10, 20 Jahren, wo man natürlich jetzt anfangen muss. Aber dann müsste sagen, in den ersten 100 Tagen die und die und die und die Entscheidungen konkret. Aber da bleibt das im Wagen, da bleibt es im Dunklen.
Wissen Sie, was ich glaube? CDU und CSU merken, unser Kandidat zieht einfach nicht. Wir brauchen jetzt ganz schnell Themen. Wofür stehen wir überhaupt?
Na Naja, nicht ganz so, weil es gibt natürlich eine Wahlkampfplattform, auch der Wahlkampfprogramm der CDU. Und da ist das, was in dem 100-Tage-Profil drinsteht, im Prinzip vorgezeichnet.
Aber es ist doch ein Fehler, dass das den Wählern noch nicht vermittelt wurde.
Ja, das ist
das wäre doch Aufgabe von Armin Laschet gewesen.
Aber nicht nur, also ich muss da auch ein bisschen sozusagen fairer sein. Der Spitzenkandidat kann nicht das alles alleine sozusagen leisten. Er braucht natürlich gerade Laschet, der ja eigentlich kein aggressiver Kämpfer ist, sondern eher ein Mediator, eher jemand, der vermittelt und Konsens schafft. Ja, gerade so eine Person braucht andere, die mitziehen und die ihn sozusagen auf Schild heben. Und das hat er nicht geschafft.
Aber das muss er doch dann einfordern von der Partei.
Ja, aber da sehen Sie ja gerade, wie das ist. Offensichtlich hat er innerhalb der Partei nicht mal sozusagen die Macht, um zu sagen, jetzt pass auf, entweder du unterstützt mich oder du bist hinüber.
Hat man vielleicht in der Partei gedacht, Umfragewerte waren ja zunächst gut, das ist nicht nötig, das schaffen wir?
Ja, sicher. Das ist sozusagen der Fehler von Anfang an, dass man dachte, ja, die SPD ist runtergefahren auf 14% von der großen Volkspartei, aber uns, CDU, passiert sowas nicht. Wir kommen immer an die 35% und dann brauchen wir nur noch irgendwie einen starken Partner für die Regierung.
Und man hat sich vielleicht gesagt, die Querelen mit Markus Söder und der CSU, da wächst schon Gras drüber.
Ja, manche kalkulieren sogar damit, dass diese Widersprüchlichkeit und dieser Widerpart aus dem Süden kann ja auch anstachelnd wirken für manche, ja, so dass manche nehmen dieses Frotzeln oder dieses nicht ganz, diese versteckten Spitzen in den Komplimenten, die da gemacht werden. Manche nehmen das ja auch ganz lustig. Aber es ist nicht lustig. Es hilft dem Kandidaten nicht.
Und ich meinte ursprünglich die Geschichte, wer nun Kanzlerkandidat wird, dass da gesagt wurde, Markus Söder ist aus dem Rennen, Armin ist es, Umfragewerte gehen nach oben, das beruhigt sich alles wieder. Aber das war ein Irrglaube.
Ja, das war natürlich ein Irrglaube, weil der Kandidat ist in diesem Entscheidungsprozess, wer denn jetzt nun auf Schild gehoben wird von der CDU, in diesem Prozess ist er nicht stärker geworden. Ja, sondern er hat gerade so gewonnen zwischen den drei Kandidaten, die am Anfang gewesen sind. Ja, und er hat dann, nachdem er es endlich geschafft hat, hat er noch einen Nackenschlag aus Bayern gekriegt. Ich bin der Bessere, nicht? Söder. So. Dann hat er mit Mühe und Not sozusagen dann seine Heerscharen hinter sich gebracht. Aber das war auch schon alles. Danach, mit Ausnahme von Friedrich Merz, haben sie niemanden, der sich sozusagen komplett, völlig sozusagen für diesen Kandidaten einsetzt in der Partei. Und das ist ein ganz großes Malus.
Man könnte aber auch sagen, Olaf Scholz hat auch keinen, aber das ist eher sein Glück, oder?
Nein, das ist eine ganz andere Bedingung. Er ist sozusagen praktisch geborener Kanzlerkandidat, weil er in dieser Regierung sozusagen wirklich auch der zweitwichtigste Mann gewesen ist.
Vizekanzler, ja.
Aber nicht nur von der Position her Vizekanzler, sondern als Finanzminister sozusagen wirklich die Hand auf die Regierungspolitik gehabt hat. Also als Finanzminister kann man alles sozusagen zerreden und alles kaputt machen, was man nicht haben will. Natürlich, am Schluss ist der Kanzler oder die Kanzlerin in dem Fall sozusagen verantwortlich. Aber Finanzminister haben eine außerordentliche Macht sozusagen im Vorfeld. Und genau diesen Part hat er außerordentlich gut gespielt. Ja. Und wenn Sie jetzt sehen, haben wir doch zum ersten Mal seit Menschengedenken förmlich eine SPD, die geschlossen zumindest einen Mund hält. Verstehen Sie? Das, was Söder sich leistet sozusagen auf der Seite der Konservativen, hätte man ja eigentlich bei der SPD erwartet. Welcher SPD-Kandidat in den letzten, 20 Jahren ist denn überhaupt geschont worden? Kaum hatte man ihn aufgebaut, hat man sozusagen innerparteilich schon wieder zerredet und kaputt gemacht. Wie viel Parteivorsitzende hat die SPD sozusagen verschlissen, ohne dass sie überhaupt Füße auf den Boden bekommen hat? Und jetzt ist die Partei ruhig. Das ist immerhin ein Verdienst. Verstehen Sie? Es geht ja nicht darum zu sagen, dass es alles richtig ist, sondern es ist ein Verdienst der Teams der Vorsitzenden, ja, die ihn zwar nicht massiv unterstützen, aber vor allen Dingen sozusagen ihn nicht demontieren.
Aber Herr Schubert, Robert Habeck, Grünen-Parteichef, ist überall in jeder Talkshow zu sehen. Und bei der SPD habe ich das Gefühl, die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die haben sich irgendwo im Raum eingeschlossen und kommen erst nach der Bundestagswahl wieder raus. Ist das Strategie?
Na, selbstverständlich. Das ist doch ganz, ganz eindeutig sozusagen, dass die SPD nur eine Chance hat, wenn sie sozusagen aus dieser Kontinuität und aus dieser Souveränität des Kandidaten heraus im Prinzip attraktiv wird. Der Kandidat zieht Stimmen in die SPD rein. Ohne den Kandidaten, ja, würde die möglicherweise auf den 14 oder 15% sozusagen verharren. Das wissen dort alle. Und alle wissen, dass, wie heißt es, Opposition Mist ist, wie Müntefering mal gesagt hat. Aber nehmen wir mal die Grünen jetzt. Ich denke, dass nach diesem Triell, dass sich wieder in der Öffentlichkeit etwas normalisieren wird. Dass Habeck natürlich sozusagen weiterhin aktiv wird, aber plötzlich auch Frau Baerbock wieder da ist. Und das gibt der Partei natürlich einen neuen Schwung.
Bevor wir gleich kurz noch zu Frau Baerbock kommen, noch eine Frage zu Armin Laschet. Es gibt Menschen, die sagen, also wenn Markus Söder jetzt der Kandidat wäre, dann würde die CDU jetzt nicht so weit unten stehen, wie sie jetzt steht. Das sind natürlich alles hypothetische Fragen, aber glauben Sie nicht, dass zum jetzigen Zeitpunkt bei Markus Söder die Umfragewerte schon etwas höher werden als jetzt für Armin Laschet nach den Fehlern?
Hätte, hätte, Fahrradkette. Die Entscheidung ist doch gefallen. Und nachdem eine Entscheidung, so eine wichtige politische Entscheidung wie wer wird Kanzlerkandidat, nachdem die gefallen ist, muss man das als eine Bedingung nehmen, überhaupt sozusagen des Sieges.
Aber Herr Schubert, die Partei hat es noch nicht verstanden.
Naja, natürlich nicht. Insbesondere Söder hat das nicht verstanden. Ja, das ist doch genau die, bin jetzt mal ganz plump und sage, das ist genau die Dummheit sozusagen, die man großen Politikern eigentlich...
Man kann keine Gegebenheiten im Nachhinein in Frage stellen.
So ist es. Also spätestens nachdem Söder gegen Laschet verloren hat, hätte er sagen müssen, okay, das ist gelaufen und jetzt gibt's nur eine Möglichkeit nach vorne, indem ich unterstütze. Und was macht er? Der gewinnt nicht mal in Bayern an Profil durch dieses wackelnde Verhalten da letztendlich. Schade, aber zeigt mir zumindest, dass gute Politiker auch strategisch sozusagen ganz anders denken und nicht im Nörgeln verbleiben, diese ewigen Besserwisser. Wer will denn die eigentlich haben?
Nur ich sag mal so, Herr Schubert, wenn ich jetzt...
Darf ich noch was dazu sagen? Und dieses Hätte-Hätte sozusagen ist deswegen nochmal ein Problem, weil natürlich bisher immer gezeigt wurde, in jeder Wahl, wo ein CSU-Spitzenkandidat aufgestellt worden ist, dass sie im Bund nicht ankommt. Im Süden ja, in Bayern auf jeden Fall, vielleicht auch noch in diesem oder jedem Bundesland. Aber weder Strauß noch Stoiber haben im Prinzip die Mitte und den Norden der Bundesrepublik persönlich erreichen können und mobilisieren können. Weder Stoiber noch Strauß. Was spricht denn dafür, dass Söder das geschafft hätte? Nichts.
Ich persönlich bin ja Journalist. Ich kann ja so ein Hätte-Fahrradkette kann ich ja durchaus durchspielen. Nur worauf ich hinaus möchte, ist doch die Gefahr, dass, wenn man auch Umfragen unter CDU-Anhängern sieht oder Unionsanhängern, dass da die ganze Partei mehrheitlich, muss man ja ganz offen sagen, nicht hinter ihrem Kandidaten steht. Und wenn dann manche anfangen, nicht nur in Bayern, sondern auch in der CDU, die so ein Gedankenspiel machen, wie ich es gerade gemacht habe, dann ist das doch absolut gefährlich und das kommt ja bald schon einer Demontage von Armin Laschet
gleich. Das ist doch genau das Problem, das ich damit beschreiben will, mit diesem Hätte-Hätte. Ja, in dem Augenblick, wo man zweifelt, ja, muss man sich in die Ecke stellen, schämen und dann sofort aber wieder den Zweifel abstreifen. Aber was hier passiert, ist ja, dass dieser Zweifel öffentlich wird. Und damit hat man den Kandidaten runtergezogen, sozusagen in der gesamten Öffentlichkeit sozusagen demontiert. Ja, es ist, wie soll ich sagen, für mich absolut unverständlich, wie Profis im Prinzip genau das, diese Zusammenhänge nicht verstehen.
Zumal ja auch in Bayern die Abgeordneten, die wollen natürlich ihr Mandat auch behalten. Also die haben ja auch keine Lust auf ein schlechtes Ergebnis.
Ja sicher, das wird einen Rückschlag geben auch für Söder, der sonst sich jetzt im Augenblick sozusagen als der große,
Ich hab's doch gewusst.
Ja, nicht? Besserwisser und in der Sonne des Niedergangs von einem anderen. Aber das wird auf ihn zurückfallen, hundertprozentig. Nicht nur, was die CSU Abgeordneten im Bundestag dann betrifft, weil das kann ja durchaus sein, dass das Bayern ist ja immer schon ein bisschen was anderes gewesen, aber bei der nächsten Wahl kriegt er das aufs Brot geschmiert, weil wir natürlich in der CSU in Bayern nicht nur sozusagen diese Urbayern haben, sondern da gibt es natürlich sehr viele auch Liberale und, sagen wir mal, Laschet-Leute, wenn sie so wollen. Und die werden schon die Rechnung dann wieder aufmachen.
Herr Schubert, wir müssen noch über Annalena Baerbock sprechen. Was für Fehler hat sie denn in den vergangenen Wochen gemacht? Also ein Fehler habe ich irgendwie noch im Kopf, irgendwas mit dem Waldgebiet?
Naja, das sind verschiedene Punkte. Sie hat also in ihrem Lebenslauf ein paar Angaben gemacht, die eher dazu angetan waren, ihr bisheriges Leben etwas stärker darzustellen, als es tatsächlich war. Es gibt, glaube ich, kaum einen Lebenslauf von Politiker, wo jedes Komma richtig ist, was da gezeigt wird. Und die grünen Wahlkämpfer haben, glaube ich, unterschätzt, wie stark so eine Person, insbesondere dann, wenn man natürlich sagt, Kanzlerkandidatin, in der Öffentlichkeit auch sozusagen beobachtet und zerpflückt werden. Da dürfen sie sozusagen einmal falsch husten oder einmal lachen im Hintergrund, wo in einer ernsten Situation, und sie sind abgeschrieben. Die Medien, und dazu sind sie aber auch da, die sind natürlich ganz besonders scharf nach den kleinsten Fehlern. Der Laschet ist tatsächlich irgendwo mal mit geputzten Schuhen rumgelaufen, wo alle anderen
im Hochwassergebiet,
wo alle anderen Gummistiefel angehabt haben. Und natürlich ist das mit der Kamera eingefangen worden und natürlich ist das in den Vordergrund gespielt worden. So ist das, auch bei Frau Baerbock. Und sie ist eben natürlich auch dann vergleichsweise, wie sagen wir, angeschlagen, defensiv angeschlagen gewesen, ist defensiv aufgetreten, einigermaßen klug, weil sie gesagt hat, sie bedauert das und so, aber doch angeschlagen. Und das ist nicht ihr Naturell, denke ich mal. Ihr Naturell ist im Prinzip sozusagen das offene Visier und das Angreifen. Mit so einer zwar begründeten, aber im Prinzip doch als Tiefschlag aufzunehmenden Reaktion aus der Öffentlichkeit hat sie mit Sicherheit nicht gerechnet. Aus ihrer Sicht war das unfair, gemessen sozusagen an dem Schaden, der da produziert worden ist. Und das hat bei ihr sicher eine Bremse ausgelöst. Und da hat sich gezeigt, dass das Team gut funktioniert. Der Habeck ist eingesprungen gewissermaßen, ohne Ansprüche zu stellen. Ja, im Gegensatz zu Söder beispielsweise, ja, hat die Bresche ausgefüllt. Und ich denke, nach diesem Triell kann sie wieder, Anführungszeichen, die alte Kämpferin werden.
Zwei Fragen. Frage Nummer eins, gab es da auch was mit Textpassagen in Büchern von ihr?
Ja, sicher, aber das ist, also ich bin...
Das stürzen sich alle drauf, ja.
Ja, aber ich bin Wissenschaftler und für mich ist die Quellenangabe und die Begründung, warum man was sagt, schreibt, und welche Zahlen und Daten man verwendet, dass diese Quellen angegeben werden, absolutes Muss für eine wissenschaftliche Arbeit. Das ist eine politische Streitschrift mit ihrer persönlichen Meinung, mit ihren persönlichen Überzeugungen etc. Das ist keine wissenschaftliche Arbeit. Das ist etwas, wie ein Journalist, der ja bei ihr offensichtlich auch mitgeholfen hat, in jedem Medium auch bringt. Wenn Sie ihn im Radio oder wenn Sie im Fernsehen sozusagen alles belegen müssten, was Sie von sich geben, wo das Zitat herkommt, wo Sie die Daten herhaben etc. pp., würden die Veranstaltungen furchtbar langweilig werden. Der Blogger Rezo hat es dramatisch gut gemacht in seinem Blog, vielleicht haben Sie das gesehen, wo im Screen sozusagen, oder wie heißt das, im Bild, er redet hier und wo parallel zu seiner Rede im Prinzip sozusagen eingeflochten wird, gezeigt wird, wo die Zitate und wo die Zahlen her sind. Ja, also der hat das sozusagen hingekriegt. Aber was jetzt diese politische Streitschrift von Frau Baerbock betrifft, gut, das ist nicht exakt. Aber es ist keine wissenschaftliche Arbeit.
Zwei Fragen noch. Frage Nummer eins, Herr Schubert. Wir haben immer noch die Sache mit dem Waldstück geklärt. Was war denn da nochmal los? Das ist eigentlich nur eine ganz kleine Lappalie gewesen,
oder? Ja, sicher. Das ist jedem Wahlkämpfer wahrscheinlich schon mal vorgekommen. Man geht in einen Ort oder kommt aus einem Ort und geht zu einem anderen Ort und weiß im Moment nicht, bin ich jetzt hier in Dülmen oder bin ich in Coesfeld? Ein Moment. Dülmen. Und alles lacht, wenn sie gut drauf sind, oder schimpft, die kennt ja uns Coesfelder gar nicht, etc. Das ist problematisch gewissermaßen, das ist ein Fehler.
Aber ich glaube, das passiert auch ganz großen Musikbands, die heute in Münster, morgen in Osnabrück spielen und im Grunde nur ihr Hotelzimmer sehen und dann einfach zur Bühne gefahren werden und dann heißt es irgendwie, hallo Osnabrück und man ist in Münster.
Am besten ist immer hallo Deutschland zu sagen.
Da kann nichts passieren, zumindest im Inland. Klar. Zweite
aber,
Frage.
Aber der Punkt ist eben, dass es nicht nur diese Kleinigkeiten sind, sondern dass damit sozusagen ein bestimmtes starkes Bild von ihr eben ins Wanken gebracht wurde. Eine Frau, die sehr selbstbestimmt ist, die erfahren ist, die sozusagen eine akribische, wie soll ich sagen, Detailarbeiterin ist tatsächlich auch, um sich in Fakten etc. auszukennen. Das wird dann in der Öffentlichkeit im Prinzip mehr oder weniger zerlegt. Und das ist ein großer Imageschaden, weit über das hinaus, wo dann sozusagen der Makel eigentlich anfängt. Ne?
Eine Sache noch zu Frau Baerbock finde ich ganz interessant. Sie hatten Robert Habeck angesprochen, also gefühlt war der ja fast in jeder Talkshow. Ich habe immer gedacht, wo ist denn Annalena Baerbock? Im Grunde genommen sehe ich immer noch Robert Habeck. Überspitzt gesagt wurde sie einfach für ein paar Wochen aus dem Verkehr gezogen, weil ich habe erst mal gedacht, ist das jetzt eine Schwäche? Warum machen die das? Aber ich muss sagen, ich habe sie jetzt auch medial in den vergangenen Wochen selten gesehen, habe sie jetzt im Triell gesehen, habe gesagt, wow, die Frau hat Ahnung.
Naja, der Punkt ist ganz einfach, also die Wahlkampfleitung entscheidet dann sowas, nicht nur der einzelne Kandidat. Die Wahlkampfleitung sagt dann, wir müssen dich rausnehmen für eine bestimmte Zeit, damit sich das gibt in der Öffentlichkeit und damit du dich regenerierst. Sie war übrigens nicht weg, sondern sie hat sozusagen Basiswahlkampf geführt in diesen kleinen Orten und in irgendwelchen Waldstücken, wo dann tatsächlich sowas passiert ist.
Das falsche Waldstück, ja.
Wie Sie gerade gesagt haben auch. Also man nimmt den Kandidaten für einen Moment sozusagen raus und gibt ihm dann Gelegenheit, wieder zurückzukommen. Und ich denke, das hat sie am Sonntag geschafft.
Zur Bestandsaufnahme gehören auch die kleinen Parteien. Man hat auch im Triell gesehen, die Linke, die wird ganz schön kritisiert für die Außenpolitik. Für mich irgendwie nicht ganz durchschaubar. Können Sie in kurzen Sätzen erklären, wo der große Kritikpunkt ist an der Linken zurzeit?
Na, das ist ein Kritikpunkt, der eben nicht nur von außen kommt, jetzt von den anderen Parteien oder von der Öffentlichkeit, sondern was im Prinzip die Partei spaltet, seit es die gibt, aber jetzt insbesondere auch, wo die Linken ja in Thüringen beispielsweise Ministerpräsidenten stellen. Und die Spaltung sozusagen in der Partei geht letztendlich um die Frage, wie muss eine linke Außenpolitik aussehen? Und da gibt es Pragmatiker, die sagen, wir sind Teil des Westens und wir müssen im Prinzip sozusagen unter den gegebenen politischen, außenpolitischen Bedingungen an der NATO festhalten und im Prinzip unseren aktiven Beitrag innerhalb der NATO und auch natürlich bei aktiven Beitrag bei UN-Einsätzen beispielsweise bringen. Und da gibt es sozusagen mindestens gleich starke Fraktionen, zumindest aber eine Fraktion mit sehr starken Sprechern und Sprecherinnen, die sagen, nein, aus zwei Gründen. Erstens, wir sind die Antikriegspartei. Und zweitens sozusagen, und da wird es natürlich schon ein bisschen problematisch, Russland ist unser Freund. Russland ist sozusagen Europa und Russland, das Land gewissermaßen und die Bevölkerung müssen unsere Freunde sein oder Nachbarn sein. Aber die Führung, die wir in Russland haben, ist alles andere als das, sondern ist sehr aggressiv politisch, nimmt sich mal da kurz die Krim, bringt irgendwelche Leute im Prinzip in anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien oder in Deutschland um etc. Das geht überhaupt nicht.
Und ist hier bester Freund von Weißrussland, die ja noch undemokratischer in Anführungsstrichen sind?
Also diese Spaltung geht quer durch die Linken und das ist natürlich für eine Partei, die Regierungsverantwortung übernehmen soll oder unmöglich, weil die Mehrheiten im Bundestag, wie sie auch immer zustande kommen werden, wieder eng sein und da darf innerhalb der Regierung nicht so eine dramatische Lücke dann entstehen, dass man sich eben nicht auf alle Abgeordneten der Linken verlassen kann, dass die Linken eine europafreundliche, klare westliche Außenpolitik unterstützen. Wenn das nicht der Fall ist, sozusagen, sind sie nicht regierungsfähig. Das wissen viele in dieser Partei, können sich aber nicht letztendlich durchsetzen.
Und eine Frage noch dazu, warum sagt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nicht einfach unter den jetzigen Voraussetzungen keine Koalition mit den Linken? Warum weicht er da so ein bisschen aus?
Das sind zwei Gründe. Da soll kein Buhmann aufgebaut werden. Die Linke ist sowieso tatsächlich am Abnehmen. Sie liegt im Augenblick gerade auch bei 6%. Möglicherweise geht das noch weiter ab. Also man muss nicht sozusagen auf der Seite zusätzliche Kraft verschwenden gewissermaßen. Und außerdem, ich meine, die SPD ist mindestens, was die jüngeren Mitglieder betrifft, durchaus eine linke Partei, die zwar nicht die Position der Linken übernimmt, aber durchaus sozusagen Schwierigkeiten hat mit den Exporten beispielsweise, Waffenexporten Deutschlands, Schwierigkeiten hat, was sicher notwendig wird, aber noch mehr Ausgaben für Militär und für Aufrüstung sozusagen notwendig wird. Das ist ein Spagat sozusagen, den er tragen muss. Die SPD ist zwar im großen Ganzen sozusagen keine echte linke Partei sozusagen, es ist eine Mitte-Links-Partei, aber gerade der aktive Teil ist halt eben, wie das schon immer so gewesen ist bei den Jusos, da schlägt das Herz links und das muss auch bedient werden.
Es gibt noch weitere Parteien, ganz kurz die Freien Wähler. Glauben Sie, 5%-Hürde bundesweit, klappt das?
Ich glaube nicht, dass das reicht, weil dieser Wahlkampf eben doch zeigt, dass es um eine Regierung geht und die Frage, also eine CDU-geführte oder eine von den Grünen oder von der SPD geführte Regierung, da werden nicht sehr viele sozusagen freie Wähler wählen, also eine, sagen wir mal, liberale, aber konservative Partei. Dafür steht die FDP selbst relativ gut da. Und die Wähler werden sicher eher eine CDU unterstützen als eine zweite liberal-konservative Partei, nämlich die Freien Wähler. Freien Wähler haben ihre Stärken vor Ort. Ja. Im Landtag jetzt in Bayern spielen sie noch eine Regierungsrolle, aber das ist atypisch.
Ich glaube, auch wenn so eine Partei bei 2-3% steht und steht dann am Ende spitz auf Knopf, dass sich der eine oder andere dann überlegt, die Stimme könnte in Anführungsstrichen leicht verschenkt sein, wenn er nicht die 5%-Hürde knacken, dann wähle ich lieber die sichere Bank, FDP oder CSU oder was auch immer, beispielsweise in Bayern.
Wie viele Stimmen auch immer die Freien Wähler kriegen werden, sie werden der CDU fehlen oder der FDP fehlen.
Die FDP haben Sie gerade angesprochen, da bekomme ich gefühlt nichts mit gerade.
Naja, ich meine, es geht jetzt auch sozusagen, wir haben ja einen ganz, ganz seltsamen Wahlkampf, wo es mindestens bis zum Sonntag kaum um Positionen ging, sondern immer nur um Personen. Und die Personen waren eben Laschet, Baerbock und Scholz. Und Scholz und Baerbock und Laschet und umgekehrt sozusagen. Nur darum ging's. Und ein paar andere haben solche Nebenrollen eingenommen wie Söder oder Habeck. Aber die FDP hat ein ganz großes Vermittlungsproblem auch. Sie werden vielleicht auf 10-12% kommen sogar. Aber sie haben ein ganz großes Vermittlungsproblem, weil das, was wir gerade vom Laschet gesprochen haben, dass er allein dasteht, ist offensichtlich bei der FDP-Programm. Ja. FDP ist im Prinzip ein Wahlverein für Christian Lindner. Ja. Und das ist außerordentlich schwierig. Jetzt hat man zum ersten Mal gehört, dass die Parteijugend nicht so eindeutig hinter ihm steht, sondern durchaus auch eine Ampelkoalition sich vorstellen kann beispielsweise. Aber das sind so zarte Stimmen aus dem Hintergrund. Selbst Kubicki, nicht, der für ein klares Wort und auch durchaus mal ein freches, klares Wort sozusagen steht, hält sich ja dramatisch zurück. Schade eigentlich.
Abschließend die AfD. Wie beurteilen Sie die Performance der Partei gerade?
Naja, also ich denke, die AfD ist inzwischen sozusagen Teil unseres Parteiensystems. Sie wird auf jeden Fall drin sein und man kann im Prinzip nur darauf hoffen, dass es eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung gibt, dass man möglicherweise die AfD auf 9% oder sowas, also auf einstellig runterbekommt. Das wäre ein großer Wahlsieg sozusagen der Demokratie. Aber was die AfD letztendlich immer wieder bringt, ist dieses Anti, Anti, Anti. Sie haben ja gar keine eigenen Positionen, sie sind nur gegen etwas. Und wenn man eine rechtskonservative Partei werden will, muss man auch für etwas stehen. Als rechtsradikale Partei braucht man das nicht. Dann reicht Anti zu sein. Und genau diese Spaltung innerhalb dieser Partei ist noch nicht zu Ende geführt. Zwischen denjenigen, die als rechtskonservativ, aber mit beiden Beinen eben auf unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, und denjenigen, denen das Piep egal ist, die sozusagen ihre populistischen rechtsradikalen Absichten da führen. Das muss geklärt werden. Und das wird über die Zukunft sozusagen der Partei auch entscheiden. Wird sie sozusagen sich etablieren können? Und ich denke, da ist jetzt auch mit dem Nachfolger Laschet oder wer auch immer dann vielleicht später kommen wird, da ist durchaus Platz für eine konservative Partei. Neben der CDU ist durchaus Platz, 5% plus irgendetwas. Aber eine rechtsradikale Partei sozusagen wird über kurz oder lang verschwinden müssen.
Dankeschön, Radio Kiepenkerl, Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster.
Mache ich natürlich gerne.
Und alle Informationen zur Bundestagswahl bekommen Sie immer aktuell in den Nachrichten und im Programm bei Radio Kiepenkerl.